Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
Mein Name ist Florian Riediger. Ich bin Wikifolio Manager seit 8 Jahren mittlerweile, habe mein TSI-Strategie Nasdaq-Werte Wikifolio 2017 aufgelegt, habe einen klaren Fokus dabei wirklich auf gezieltes Stockpicking, auf Midcaps, Technologietitel aus Amerika mit guten Substanzwerten zu gehen und zu setzen. Und das hat ganz gut funktioniert die letzten 8 Jahre. Bin offiziell jetzt im Ten-Bagger-Bereich angekommen. Wikifolio steht bei 1000, ein paar zerquetschten und ist eine durchschnittliche Rendite von 30% pro Jahr. Und bin damit in den Top 5 mittlerweile angekommen in Deutschland.
Und ich darf ergänzen, in den letzten 12 Monaten 115% und 900% seit Start 2017.
2017, ja, genau. Ja, das letzte Jahr war sicherlich nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte sozusagen.
Ja, wir treffen uns hier auf dem Börsentag Hamburg. Fast ruhig. Wir sind nämlich draußen vor den Hallen in unserem mobilen Podcast-Studio. Wir müssen nachher noch ein Foto machen, fällt mir ein. Ich erinnere mich nachher nochmal bitte dran.
Gerne.
Ich habe mir lange überlegt, was TSI eigentlich alles heißen könnte. Mhm. Was heißt denn das T, das S und das I?
TSI steht für Trendstärke-Index. Also es ist ein Maßstab dafür, wie stark das technische Momentum ausgeprägt ist. Und das ist auch ein Element, was bei mir in die Aktienauswahl mit reingeht. Also es geht darum, natürlich Unternehmen zu finden, die richtige Substanz haben. 4M-Prinzip, Market, Management, Mode, Margins. Und aber auch das Ganze immer untermauert mit einem gewissen Momentum halt. Und das siehst du gerade in den letzten 12 Monaten, die von dir angesprochene Performance von 120%. Erzielst du dadurch, dass du wirklich guckst, okay, wo spielt gerade die Musik? Und das ist halt im Bereich AI. Und deswegen haben wir dort ein starkes Exposure mit dem Wikifolio. Können wir nachher gerne mal auf den einen oder anderen Wert eingehen. Und das ist das im Grunde genommen, was dann zu der Gesamtperformance halt beiträgt.
Wer sich dein Wikifolio anschaut, du hast ja gesagt Nebenwerte, ist ganz klar. Mhm. Aber da sind auch Firmen drin, die man nicht überall findet. Also ja. Wie triffst du denn so eine Auswahl? Nebenwerte USA, Nebenwerte Tech-Werte. Mhm. Ich glaube, wenn ich sie dann vorlese, das sind, glaube ich, 12 Stück drin, stand gestern, hast du?
12 oder 11, ja.
12, ja, genau. Ja. Da sind Namen dabei, Transmedics Group, dann App, Lovin, Clipminer, Rocket Labs, Tempus AI, Bloom Energy. Ich habe schon den ein oder anderen kennengelernt. Also da sind Aktien dabei, die man nicht unbedingt kennt. Mhm. Jetzt kannst du ja ganz viel auswählen. Mhm. Nasdaq-Werte, Nasdaq Composite, da sind ja auch ein paar S&P-Werte vielleicht dabei. Mhm. Nach welchen Auswahlkriterien gehst du denn überhaupt vor?
Ja, das war das, was ich eben schon kurz umrissen habe. Dieses Filterprinzip bei mir ist das 4M-Prinzip. Market, Management, Mode, Margins. So, das sind die Boxen, die getickt sein müssen. Das heißt, ich will Unternehmen haben, die in einem strukturellen Wachstumsmarkt unterwegs sind, die Margins, also die schon teilweise idealerweise profitabel sind oder einen klaren Weg dahin haben, die über einen Mode, über einen Burggraben verfügen, das heißt über eine Marktstellung verfügen halt, die nicht so schnell kopierbar ist und sie dadurch halt wieder in eine extrem gute Position bringen, was halt Margen, Profitabilität, also das eine bedingt das andere und die idealerweise natürlich auch ein Top-Management halt haben. Das sind so die Kriterien, die ich halt anlege. Und dann, was sind meine Informationsquellen, um da dran zu kommen? Man muss wirklich sagen, dass Twitter oder X sich zu einem Medium entwickelt hat, wo du extrem viel Information, wenn du einmal es geschafft hast, deinen Algorithmus so ein bisschen zu trainieren, wo extrem viele Informationen halt reinkommen, eben genau diese Titel, die du halt nicht in der Tagespresse halt findest, sondern wo du halt frühzeitig auf diese Themen setzen kannst. Und die kommen halt rein in den Filter, wenn du so willst. Und dann lege ich mein 4M-Prinzip da drüber. Und dann gucke ich, okay, was ist halt die Schnittmenge?
Das heißt, du arbeitest mit KI?
Also ich arbeite...
Oder mit welchem Tool arbeitest du da?
Also ich arbeite mit ChatGPT beispielsweise für Recherchezwecke oder halt auch mal dann, um das ein oder andere Posting halt feinschleifen zu lassen halt an der Stelle. Das ist schon etwas, was definitiv jetzt neu dazugekommen ist, sage ich mal, mit sehr viel Momentum, um das Thema wieder aufzugreifen in den letzten 12 Monaten, ja.
Okay, wie datengenau oder wie genau sind denn die Ausgaben dann von ChatGPT? Also wie sehr kannst du dich darauf verlassen?
Also nicht blind, soweit sind wir noch nicht.
Ja.
Die Modelle werden immer besser, die Rechenleistung, können wir gleich auch mal drauf kommen, halt verdoppelt sich alle 6 Monate, weil die Daten immer komplexer werden, die dort halt reingehen. Das befeuert halt in diesen gesamten AI-Investmentzyklus gerade halt auch. Aber du kannst noch nicht blind drauf vertrauen halt an der Stelle. Das heißt, du musst halt immer querchecken, nochmal parallel halt lesen. Aber es ist auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung für jemanden, für einen Privatanleger, der das ja auch, das muss man auch sagen. Ich habe noch einen normalen Job, den ich mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft auslebe.
Was magst du da beruflich?
Ich bin Sales Director in der Getränkespirituosenbranche.
Ja. Ja, hatten wir uns auch kurz drüber.
Genau, richtig.
Okay, dann steigen wir doch mal ein. Picken uns was raus. Irene Limited.
Ja.
Hießen früher anders. Iris Energy Limited.
Ja.
Echt ein Zentren bauen die. Die kannte man eigentlich vom Bitcoin Mining so ein bisschen.
Perfekt.
Jetzt machen sie auch AI Cloud Services, oder?
Hundertprozentig. So, vorausgestellt muss man einmal sagen, das Exposure des Wikifolios genau in diesem Bereich ist relativ hoch. Wir haben 30% liegt ungefähr in diesem Bereich AI-Infrastruktur, Energie. Und das ist so hoch, weil ich dran glaube, dass es keine Bubble ist. Es gibt einzelne Unternehmen, die vielleicht Bubble-Bewertungen halt haben, aber der gesamte Trend ist ein Investmentzyklus, ein mehrjähriger Investmentzyklus, der, glaube ich, noch sehr weit laufen wird. Deswegen haben wir halt dort die entsprechenden Werte halt ausgewählt an der Stelle. So, und du siehst halt beispielsweise momentan die Rechenleistung, ich habe es eben schon gesagt, die du brauchst, um halt diese AI-Modelle zu trainieren, verdoppelt sich alle 6 Monate. So, bei früheren Technologiezyklen hat es 2 bis 3 Jahre gedauert. Das heißt, es ist eine immense Menge an Rechenleistung erforderlich. Dahinter investieren alle Hyperscaler gerade wie verrückt. 300 Milliarden alleine in diesem Jahr schätzungsweise. Was brauchst du dafür, um das wiederum zu betreiben? Energie. Energie ist der absolute Engpassfaktor aktuell. Mal kurz, um ein paar Werte oder ein paar Daten zu nennen. Momentaner Datenverbrauch im Bereich AI 5 Gigawatt pro Jahr. Bis zum Ende der Dekade 2030 50 Gigawatt. Also man geht davon aus, dass sich der verzehnfacht, der Energiebedarf allein für AI-Anwendung.
Obwohl die Chips ja immer schneller werden.
Obwohl sie schneller werden, aber es ist halt so viel Investition, was dort so viel Rechenkapazität, die aufgebaut wird, dass der Energiebedarf sich verzehnfachen soll bis Ende der Dekade auf 50 Gigawatt. Nur mal eben als Vergleichswert, 50 Gigawatt ist der gesamte Strombedarf von Spanien. So, um das mal in Relation zu setzen. So, und das...
Naja, das ist ja auch da die Kreativität. Microsoft hat ja manche Rechenzentren unter Wasser gebaut. Grönland würde sich helfen.
Kühlung ist ein wichtiges Thema.
Kühlung ist ganz wichtig, ja.
Absolut.
Oder in die Wüste setzen, wo es Sonne gibt.
Oder da. So, und um jetzt halt die Brücke zu Irene zu schlagen. Irene sitzt genau an dieser Schlüsselstelle von AI und Energie. Irene, hast du richtigerweise gesagt, hat eine Vergangenheit als Bitcoin-Miner. Deswegen haben sie sich sehr frühzeitig große Mengen an Energie gesichert. Sie haben, ich glaube, lass mich eben kurz einmal auf meinen Spickzettel gucken, meine 3 Gigawatt an Energie kontraktiert, wo sie drauf Zugriff halt haben.
Ist hier alleine schon 3 Gigawatt?
Hier alleine schon 3 Gigawatt. Zu extrem günstigen Konditionen. Ich glaube, die Kilowattstunde liegt ungefähr bei 3 Cent.
Ach,
ja. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil. Das ist der Mode, wenn du wieder so willst, um die Brücke zu meiner Investmentphilosophie zu schlagen halt, dass sie diese Energie zur Verfügung halt haben, zu diesen Preisen, damit Rechenleistung extrem kostengünstig effizient anbieten können, während andere Player, die jetzt vielleicht in den Markt halt rein wollen, weil es ein Boom ist, überhaupt nicht an diese Kapazität, an diese Rechen, an diese Energie kommen werden halt. Und das ist das, was bei Irene extrem spannend ist und mit Cypher Mining einen zweiten Wert, der ähnlich gelagert ist, auch aus einer Bitcoin-Historie kommt, jetzt auch in den Bereich halt reingeht, auch über extrem guten Zugang zur Energie verfügt. Und das ist so der Schwerpunkt, den wir halt haben und von dem ich überzeugt bin, dass der noch weitergehen wird.
Du hast ein recht buntes Portfolio in deinem Wikifolio. Rocket Lab, sind wir bei der Raumfahrt.
Genau.
Die bauen Satelliten?
Die bauen Raketen. Oder beziehungsweise es ist eigentlich ein ganzheitlicher Space-Tech-Konzern mit unterschiedlichen Standbeinen. Aber die Ursprünge waren, dass sie Raketen gebaut haben. Sie haben die Electron-Rakete momentan, haben sie schon 50 Starts mit hingelegt. Ist eine kleine Kleinlastrakete, wenn du halt so willst. Wo sie aber jetzt schon, wie gesagt, einen Track-Record haben.
Also der Sprinter auf unseren deutschen Autobahnen sozusagen, der Sprinter ins All dann.
Absolut. Und jetzt setzen sie idealerweise noch im Laufe dieses Jahres die Neutron-Rakete drauf. Die hat dann eine Traglast, glaube ich, von 13.000 Kilo. Das heißt, das ist dann nicht mehr der Sprinter, sondern das ist dann schon der, ich kenne mich mit LKWs nicht aus, 40 Tonner. Also auf jeden Fall schon das größere Kaliber. Und dann sind sie aber auch im Bereich systemkritischer Komponenten. So, sie produzieren oder stellen Satelliten her, sie stellen Sonden halt her. Das ist das zweite Standbein, was extrem hochmarschig ist. Der dritte Bereich, das All wird halt immer geostrategisch bedeutsamer. Das heißt, auch wenn du Richtung militärische Anwendung in Amerika denkst, sie haben die komplette Fertigung, die Tiefe decken sie ab. Alles ist in Amerika produziert. Wenn du das halt einfach mal in dem Gesamtkontext halt siehst, mit Trump-Administration etc., dann ist davon auszugehen, dass Rocket Lab noch einen extrem langen oder ein extremes Wachstumspotenzial nach vorne raus hat, eben auf Basis dieser unterschiedlichen Komponenten, die sie bedienen.
Picken wir noch was raus. Nebius Group ist auch drin.
Genau.
Dann AppLovin haben wir schon genannt. Gehen wir in die Robotik hinein. Graykin Robotics.
Ja.
Ist das richtig ausgesprochen?
Ist richtig ausgesprochen.
Robotics. Kann man sich vorstellen, aber was machen sie?
Ja, genau. Ist ein neuer Wert, ist ganz frisch drin in dieser Woche und ist ein bisschen ähnlich gelagert. Also es erinnert mich vom Bauchgefühl ein bisschen an die Story von Rocket Lab von vor einem Jahr. Graykin Robotics ist im Bereich Unterwasserdrohnen unterwegs. Drohnen ist ein Hype-Thema momentan. Also kommst ja kaum dran vorbei. Über Land ist allerdings der Markt extrem fragmentiert. Wenn du aber ins Wasser gehst, dann ist Graykin quasi mit einer Monopolstellung ausgestattet. Sie stellen LIDAR-Sensoren für Unterwasserdrohnen her und sie stellen Energiesysteme für diese Drohnen halt her.
Was sind denn Unterwasserdrohnen?
Also stellst dir vor, wie eine Drohne, die durch die Luft fliegt, nur dass sie halt nicht durch die Luft fliegt, sondern halt durchs Wasser schwebt.
Also Torpedos ist mir klar, aber gibt es da einen Unterschied? Kennst du das vielleicht?
Ein Torpedo hat das Ziel, ein anderes Ziel zu zerstören, ist halt eine offensive Waffe. Eine Unterwasserdrohne kann unterschiedliche Zwecke erfüllen. Die kann halt auch einfach Beobachtungen halt anstellen, die kann kartografieren. Und da ist Kraken Robotics extrem gut aufgestellt in dem Bereich. Die Energiesysteme, die sie anbieten, haben eine extrem gute Energiedichte bis zur Tiefe von 6000 Metern. Und da haben sie quasi eine Monopolstellung, kannst du halt schon sagen. Und sie arbeiten extrem, der Hauptkunde von ihnen ist Anduril. Anduril ist sowas wie die Kreuzung aus Palantir und Rheinmetall. Also es geht um Rüstung, es geht um Fertigung von Rüstungsgütern, allerdings mit einem AI-Twist, wenn du so willst. Dieser Konzern ist momentan noch nicht börsennotiert und deswegen kannst du momentan noch nicht drauf setzen. Ich glaube, es wird irgendwann mal dazu kommen, aber wenn du jetzt
wie hast du es dann in dein Wikifolio reingebracht?
Anduril ist noch nicht börsennotiert.
Ja, okay.
Und Kraken ist quasi eine Möglichkeit, an dem bevorstehenden Boom und den Hype, der dort einsetzen wird, frühzeitig zu partizipieren. Und das Schöne ist, Kraken auch schon profitabel an der Stelle, um dort halt auch wieder die Brücke zu meiner Investmentphilosophie zu schlagen. Mhm. Das heißt, kein defizitäres Startup, sondern wirklich schon ein Track Record, eine Profitabilität, eine extrem gute Marktstellung und ein Kunden, ein Hauptkunden mit Anduril, der, ich glaube, nach vorne raus die Fertigung wirklich extrem skalieren wird, wohinter dann die Ergebnisse von Kraken auch nachziehen werden. Und ich glaube, da geht noch ein bisschen was.
Ich bedanke mich herzlich ins tiefe Eintauchen deiner Strategie, TSE-Strategie, Nasdaq-Werte, so heißt es.
Genau.
Wikifolio. Ich danke dir.
Sehr gerne, Peter.
Viel Erfolg.
Vielen Dank. Ciao.
Der Wikifolio-Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.